Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Achtung, dieser Bereich wird videoüberwacht. Das sieht man ja auch in Deutschland immer öfter, diese Schilder. Zum Beispiel an vielen Bahnhöfen oder in den Innenstädten. Und das heißt ja dann, Videoüberwachung ist gerade an. Irgendwo ist eine Kamera und nimmt das alles auf. Wenn das im öffentlichen Raum ist, dann sollten das aber eigentlich auch die Behörden sein, die einen da überwachen. In Mexiko kommt die Überwachung gerade aus einer ganz anderen Ecke. Da haben nämlich die Drogenkartelle das für sich entdeckt. Die nutzen jetzt Drohnen, Kameras und Spionagesoftware, um Leute auszuspionieren und zu überwachen. Es gab gerade einen Fall in der mexikanischen Grenzstadt Reynosa. Da wohnen etwa so 600.000 Leute an der Grenze zu den USA, zu Texas. Und da haben die Behörden in Reynosa Kameras entdeckt, die Drogenkartelle versteckt hatten. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Anne Demmer, die ist für uns in Mexiko. Anne, was genau wurde da gefunden in Reynosa?
Ja, insgesamt sind es tatsächlich 62 Überwachungskameras, die da gefunden wurden, von Sicherheitskräften der Regierung und deinstalliert wurden. Ja, teilweise fand man die in Ampeln, Stromkästen oder auch Laternen. Das Ganze hat im Bundesstaat Tamaulipas stattgefunden, sicherlich eines der wichtigsten Zentren des organisierten Verbrechens. Hier kämpfen nämlich zwei mächtige Kartelle um ihre Vorherrschaft. Das ist zum einen das Kartell der Zetas und das Kartell del Golfo, im Prinzip also die größten Kartelle in der Region. Ja, und diese Überwachungskameras dienen dazu, zum einen Drogenkuriere zu überwachen, also große und kleine Operationen, aber auch um Leute eben tatsächlich auszuspähen, um zu sehen, ob man ihnen trauen kann. Oder aber auch die Konkurrenz auszuspähen. Da werden Videokameras eingesetzt, Drohnen und das Ganze findet auf recht hohem technischen Niveau statt. Ja, Drohnen werden sowohl für den Drogenschmuggel, aber auch zur Überwachung eingesetzt. Auch um amerikanische Strafverfolgungsbehörden zu beobachten und eben Schwachstellen eben an der Grenze aufzudecken. Mhm. Aber ohne menschliche Späher geht es eben auch nicht, sagt Guillermo Valdez, der ehemalige Chef des mexikanischen Bundeskriminalamtes.
El uso de redes de informantes.
Sie sind auch auf ein Informantennetzwerk angewiesen, die sogenannten Halcones, also Falken. Manchmal ist das sogar effektiver, aber am Ende ist es eine Kombination aus beidem, Informanten und Technologie. Das macht die Kartelle so mächtig und effizient in ihrer Arbeit. Ja, und diese Informanten sind tatsächlich recht basic dann ausgerüstet, traditionell mit Handy oder Walkie-Talkie.
Und diese Überwachung von den Drogenkartellen per Drohne, per Kameras, ist das denn ein Problem, was jetzt nur in Reynosa besteht oder passiert diese Überwachung auch in anderen Städten oder vielleicht sogar in ganzen Gegenden in Mexiko?
Das betrifft im Prinzip das ganze Land. Also Mexiko produziert ja nicht nur Drogen, sondern es ist ja auch ein Transitland. Und Kommunikation ist dann natürlich unglaublich wichtig, um die Ware sicher in die USA zu bringen. Die größeren Kartelle nutzen sicherlich alle ähnliche Techniken. Hier geht es eben schließlich um wahnsinnig viel Geld. Große Geschäfte, da kann man es sich eben nicht leisten, dass da was schief geht. Wie gesagt, sie sind hochprofessionell organisiert, reichen aber dann doch nicht ganz an die Geheimdienste heran. Aber sie verfügen tatsächlich über eigene IT-Teams.
Okay, und ist das für die lukrativ, bei so einem Kartell zu arbeiten, also für die IT-Menschen? Ich meine, die können ja eigentlich überall einen Job kriegen, oder?
Ja, das ist sicher richtig, aber es ist durchaus ein sehr lukrativer Job, für so ein Kartell zu arbeiten. Ja, Leute, die ohnehin schon für das organisierte Verbrechen arbeiten, da wird durchaus in die Ausbildung auch investiert. Die studieren teilweise an Elite-Universitäten. Das sind aber auch die eigenen Kinder, Verwandte, die da ausgebildet werden von den Drogenbossen. Mhm. Eben die neue Generation, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist dann aber auch immer wieder zu hören, dass Experten entführt werden und quasi Zwangsarbeit leisten müssen. In der Vergangenheit wurden Kommunikationsexperten entführt von Telekommunikationsfirmen Nextel oder auch IBM, die dann einfach plötzlich verschwunden sind. Das Problem ist natürlich, wenn man einmal drin hängt, kommt man natürlich auch kaum wieder raus. Also kann eben nicht einfach einen Neustart im zivilen Leben machen oder man muss dann natürlich um sein Leben fürchten.
Mhm, klar. Jetzt wurde ja vor ein paar Wochen El Chapo, der Drogenboss Joaquin Guzman, verurteilt. Haben wir auch immer wieder darüber berichtet hier bei Deutschlandfunk Nova. Und der hat ja auch so Spionagetechniken genutzt. Das hat ja auch im Prozess eine Rolle gespielt. Was hat der denn genau gemacht?
Na, der hatte auch tatsächlich Hightech-Technologien, zu denen eigentlich nur Regierungen Zugriff haben oder ihre Streitkräfte. Er konnte auschecken, ob sein eigenes Kommunikationssystem abgehört wurde. Aber der Chapo hat auch Millionen ausgegeben, um Militärs, Polizei oder sogar Politiker zu bestechen, damit sie ihn mit Informationen versorgen. Aber am Ende, muss man sagen, wurde ihm ein Telefonat dann zum Verhängnis. Die mexikanische Schauspielerin Kate Del Castillo hatte Kontakt zu ihm aufgenommen. Sie wollte eben einen Film über ihn machen, sagt Guillermo Valdez, der ehemalige Chef des mexikanischen Bundeskriminalamtes.
Él violó absolutamente todas las reglas de seguridad.
Er hat quasi mit allen Sicherheitsregeln gebrochen. Er hat mit Kate Del Castillo telefoniert. Er war wahrscheinlich in sie verliebt. Er hat der Schauspielerin sogar ein Handy gegeben, auf das seine eigenen Leute keinen Zugriff hatten, damit nur er mit ihr ganz privat sprechen konnte.
Para estar en comunicación él personalmente, no sus ayudantes.
Die Liebe wurde ihm also zum Verhängnis. Die Ermittler kamen ihm dann auch auf die Spur.
Tja. Ansonsten wäre, glaube ich, ein Netflix-Film draus geworden, ne? Oder ist, glaube ich, sogar. Was macht denn, lass uns ein bisschen drüber reden, was dagegen getan wird. Also was macht denn die mexikanische Regierung dagegen, dass jetzt die Kartelle wirklich so professionell aufrüsten und auch ihre eigenen Leute und alles ausspähen und so weiter?
Naja, letztlich muss man sagen, dass die Regierung technisch schon auch besser ausgestattet ist als die Kartelle. Sie setzen Drohnenabwehrsysteme ein, haben aber auch überall ihre Informanten, das Netz, was sie über Jahrzehnte aufgebaut haben. Nichtsdestotrotz bleibt auch hier ein großes Problem, die Korruption, die auf beiden Seiten existiert. Man vermutete lange Zeit sogar, dass das mächtige Sinaloa-Kartell gemeinsame Sache mit der Regierung macht, um ihre Gegner auszuschalten. Haben sie der Regierung Informationen weitergegeben, um konkurrierende Kartelle eben auszuschalten und haben für sich Vorteile ausgehandelt.
Also dessen Chef war ja Joaquin Guzmán, der El Chapo, richtig?
Genau. Mhm. Und insofern, also auch da hat das System Lücken, ne? Also die Korruption bleibt ein Problem.
Jetzt hat Mexiko ja seit Ende letzten Jahres, seit Dezember, einen neuen Präsidenten, der heißt Andrés Manuel López Obrador. Das ist zum ersten Mal ein linksliberaler Staatschef in Mexiko. Und als der angetreten ist, da haben ja viele Mexikaner auch gehofft, dass jetzt was getan wird, dass er den Kampf gegen die Drogenkartelle angeht. Hat er das denn erfüllt?
Nein, im Gegenteil. Seit mehr als einem halben Jahr ist er ja im Amt. Die Zahl der Morde in Mexiko ist im ersten halben Jahr dieses Jahres sogar auf einen historischen Rekordwert gestiegen. Rund 14.600 Morde wurden gezählt. Im letzten Jahr waren es im gleichen Zeitraum rund 13.900. Und auch in Mexiko-Stadt ist die Anzahl der Opfer um 46% gestiegen. Er hatte ja angekündigt, die Nationalgarde massiv einzusetzen, die ja neu gegründet wurde. Aber man muss auch sagen, dass in der Vergangenheit sich auch gezeigt hat, dass die Politik der harten Hand nicht aufgegangen ist. Also als das Militär im Inneren eingesetzt wurde, das hat die Gewalt nur noch weiter angekurbelt. Aber AMLO hat offenbar auch umdisponiert. Er wird ja massiv von den USA, also Präsident Trump, unter Druck gesetzt. Die neue Nationalgarde, die gebildet wurde, um gegen das organisierte Verbrechen zu kämpfen, wird nun fast ausschließlich an der Grenze zu den USA und an der Südgrenze zu Guatemala eingesetzt, um die Migranten davon abzuhalten, in die USA zu gehen.
AMLO ist der Andrés Manuel López Obrador, richtig, der Staatschef?
Richtig, der wird immer kurz AMLO genannt.
Du hast eben jetzt schon die Gewalt erwähnt. Wenn wir hier über Drogenhandel, Drogenkartelle in Mexiko reden, dann fällt ja immer sehr schnell das Wort so Drogenkrieg. Findest du, das ist tatsächlich ein angemessenes Wort? Also ist das ein Krieg und wer genau führt den eigentlich dann gegen wen?
Naja, es ist sicherlich nicht falsch, von Krieg zu sprechen. Vor allen Dingen, wenn man die Zahlen betrachtet, wie viele Menschen in den letzten Jahren ums Leben gekommen sind. Und der Drogenkrieg begann mit Felipe Calderón, mit seinem Amtsantritt im Jahr 2006. Er hat eben den Drogenkartellen den Krieg erklärt. Er hat zehntausende Soldaten eingesetzt, die Jagd auf Drogenbosse machen sollten. Das beförderte aber nur noch weiter den blutigen Konflikt. Die Kartelle zersplitterten, der Kampf untereinander wurde sogar noch weiter befeuert. Und die Kartelle haben sich aber daraufhin auch massiv bewaffnet. Das war vorher gar nicht so extrem. Und haben ihre eigenen militärischen Einheiten gegründet. Ja, und letztlich ist es ein Krieg zwischen den Kartellen untereinander, aber auch zwischen dem Staat und den Kartellen. Aber diejenigen, die eben darunter am meisten leiden, sind natürlich die Menschen, die Mexikaner, die Zivilgesellschaft. Sie sehen sich eben täglich damit konfrontiert, also in den Zentren der Gewalt sehen sie Leichen, die von Brücken hängen, abgeschnittene Köpfe. Menschen werden am helllichten Tag getötet, ganz abgesehen von der Vielzahl an Verschwundenen. Es wird ja mittlerweile von Menschenrechtsorganisationen, wird von 40.000 Menschen gesprochen, die vermisst werden. Und da passiert nichts. Die imponieren. Die Straflosigkeit ist groß. Straftaten werden quasi kaum geahndet.
Und du hast gerade schon die USA auch ganz kurz angesprochen. Welche Rolle spielen die denn in dieser ganzen Geschichte auch noch?
Ja, Mexikos Kartelle versorgen den amerikanischen Rauschgiftmarkt ja fast vollständig. Und das wurde jetzt auch von der amerikanischen Drogenbehörde DEA nochmal bestätigt. In ihrem jüngsten Bericht hält sie fest, dass keine andere kriminelle Organisation derzeit in der Lage sei, die mexikanischen Kartelle herauszufordern. Eben sie kultivieren, produzieren, exportieren und vertreiben. Ja, und die Waffen, die im mexikanischen Drogenkrieg von Kartellen benutzt werden, kommen zum Großteil aus den USA. Es war immer wieder eine Forderung der mexikanischen Regierung, gegen den illegalen Waffenhandel vorzugehen. Aber auch hier ist die Korruption ein Problem. Auch amerikanische Sicherheitskräfte werden bestochen. Und solange es die Drogennachfrage in den USA gibt, wird das Problem auch nie gelöst. Und hinzu kommt natürlich noch, wo wird das Drogengeld gewaschen? Auf welchen Banken liegt es? Das heißt, es gibt auf hoher Ebene große Interessen, gewiss auch bei US-Banken.
Wie weit verbreitet ist das denn, dass jemand so Mitglied in einem Drogenkartell ist? Und warum würde man das machen? Also warum würden junge Menschen sagen, ja, ich gehe jetzt zum Drogenkartell, ich gehe quasi zur Mafia?
Ja, gerade in den ärmeren Regionen, beispielsweise in Guerrero, einem Bundesstaat, wo der Drogenkrieg besonders intensiv geführt wird, es ist sehr einfach, junge Menschen zu rekrutieren. Sie haben häufig eben keine Perspektiven, kein Geld zum Studieren, aber auch keinen Job. Da sind die Angebote der Kartelle durchaus attraktiv. Wenn man an einem Tag das verdient, was man vielleicht in einer Woche in einem Job etwa in einer Fabrik verdient. Das ist sicher das drängendste Problem, eben diese Perspektivlosigkeit. Es wird auch häufig von der sogenannten Generation Nini, nie estudian, nie trabajan. Das heißt, sie studieren weder noch arbeiten sie. Und diese Jugendlichen sind leicht für das organisierte Verbrechen zu gewinnen. Ein Beispiel, was vielleicht doch auch sehr schockierend klingt, es gibt sogenannte Sicarios, Auftragsmörder, die verdienen gar nicht so viel, aber es reicht dann schon. 5.000 Pesos, rund 300 Euro, und dafür bringen sie dann auch jemanden um.
Okay, also heißt das, wenn ich bei so einem Drogenkartell anheuere, dann bringe ich auf jeden Fall Menschen um? Oder was bedeutet das konkret? Was arbeiten die denn dann?
Häufig ist es tatsächlich eine Mutprobe, also eine erste Probe, jemanden umzubringen. Das ist so der Einstieg. Aber das Arbeitsfeld ist natürlich durchaus divers. Es geht vom kleinen Drogendealer, also dem Narcomenudo, bis hin zum Auftragskiller. Späher die Operationen überwachen oder, darüber haben wir eben ja auch schon gesprochen, Experten, die Infrastruktur aufbauen, eben auch IT-Experten. Oder aber diejenigen, die auf den Klatschmohn- oder Marihuana-Feldern arbeiten. Und letzteres, da werden dann Menschen meist zwangsrekrutiert. Sie haben auch gar keine andere Wahl dann.
Ist das denn möglich, aus diesen Strukturen irgendwie wieder rauszukommen, also vor allem auch lebend rauszukommen? Bietet die Regierung da irgendwie Aussteigerprogramme oder sowas an oder so Schutzprogramme oder sowas?
Nein, eigentlich, wenn man einmal drin hängt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da wieder lebend rauskommt. Selbst wenn man untertaucht. Also Aussteigerprogramme in dem Sinne gibt es auch nicht. Es gab eine Zeit lang Rehabilitationszentren, wo kleinere Fische quasi der Drogenkartelle versuchten auszusteigen und sich zu verstecken. Allerdings wurden die dann von den Kartellen gestürmt. Oftmals werden sie auch letztendlich in die Drogenabhängigkeit getrieben. Dann, also eben, man muss einfach untertauchen, und das schafft ja kaum jemand. Also man braucht da ein Netzwerk, um da rauszukommen.
Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele Menschen in Mexiko, die eben nicht Teil von diesen Kartellen sind. Was wünschen die sich denn für die Zukunft des Landes? Was müsste jetzt dringend passieren?
Was die Menschen sich hier halt tatsächlich wünschen, ist ein Ende der Gewalt. Sie wollen einfach Ruhe, sie wollen ein ganz normales Leben führen. Die betroffenen Familien wollen wissen, wo ihre verschwundenen Angehörigen sind, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und eben vor allen Dingen ein Ende der Straflosigkeit, dass eben diese Gewalt auch geahndet wird.
Ja, das ist aber die Frage, wann das passieren wird. Im Moment sind die Mexikaner gerade eher enttäuscht von ihrem Präsidenten und von dessen Politik, hat Anne eben erzählt. Der Präsident ist in Mexiko seit letztem Dezember im Amt. Anne Demmer habt ihr gehört, unsere Mexiko-Korrespondentin. Wir haben über Drogenkartelle in dem Land gesprochen.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.